Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. TikTok, wie die App auf Wachstumskurs in Deutschland ist.
Snapchat, wie Medien ein neues Publikum suchen.
Instagram, wie die App auf Social Commerce setzt.
Ja, kommt was Neues Fremdwörter auf einmal da.
Ja, das habe ich mir nicht blöd aufgeschrieben.
Das ist unser Social Media Update nach der Sommerpause. Unser Thema in dieser einen Stunde, was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Stefan Ottlitz, dem Produktchef der Spiegel-Gruppe. Am Eröffnungstag der Demexco gestern in Köln, also auf der Digital Marketing Expo und Conference, stellt er gemeinsam mit Entwicklungsredakteurin Christina Elmer Einzelheiten zu einem groß angelegten und für 2020 angekündigten Relaunch von Spiegel Online vor. Der nimmt konkrete Formen an. Die Redaktion hat ein neues Designsystem entwickelt, wodurch der Online-Auftritt und der gedruckte Spiegel auch technisch stärker zusammenrücken. Zu dem Projekt, das derzeit den Titel Next Gen trägt, sagt Stefan Ott, der Zitat, willkommen zur Beerdigung von Spiegel Online, wie ihr es kennt.
Die zweite Meinung
wird heute von Herrn Pähler beerdigt.
Ja, ich hoffe nicht. Ich habe mich ja schon gewundert, irgendwie war es lustig, ob es Zufall oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall passte es ja zu diesen Worten, dass Stefan Ottlitz und seine Kollegin Christiane Emmer ja beide von Kopf bis Fuß in Schwarz, also in Trauerkleidung sozusagen, gekleidet waren. Ich finde, dabei gibt es doch eigentlich gar keinen Grund zum Trauern. Ganz im Gegenteil. Ich jedenfalls freue mich eigentlich ziemlich darüber, weil die Angebote des Spiegels da doch eigentlich an Qualität nur gewinnen können und das ja vor allem uns, also den Nutzern, den Lesern zugutekommt. Weil übrigens die neue Plattform ja auch Chancen für andere Marken des Medienhauses bietet, also wie Manager Magazin oder Bento. Und vor allem auch, weil der Relaunch dazu beitragen kann, diesen Graben zwischen Offline und Onliner, der, glaube ich, beim Spiegel in den vergangenen Jahren besonders tiefer, mittel- und vielleicht wenigstens langfristig doch zu schließen. Und bevor ich das auch noch vergesse, ich freue mich über noch was. Ich freue mich nämlich darüber, dass die Demexco irgendwie auch immer mehr zur Medienkonferenz wird und dort so spannende neue Entwicklungen präsentiert werden. So kann es von mir aus gern weitergehen.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien?
Das frisch erholte Medienmagazin.
Herr Pähler, weißt du was? Auf meinem Computerbildschirm, hier der Senderechner, ist gerade will mir mein Betriebssystem sagen, dass Updates verfügbar sind. Ich glaube, es ist keine gute Idee, das Update in einer
Live-Sendung vielleicht nicht. Also sonst musst du relativ orientierungslos den Rest hier mit mir moderieren.
Ja, macht ja nichts. Ne? Aber ich meine, so frische Updates sind ja auch immer wichtig.
Auf jeden Fall. Ja. Gerade jetzt, wo die Sommerferien vorbei sind, wir irgendwie so gefühlt ja auch wieder durchstarten. Ne? Also lass uns mal ein bisschen sozusagen auf Stand bringen.
Also die Akkus sind bei vielen geladen, außer hier beim Senderechner. Mhm. Das merken wir daran, dass die Medienwelt ja gerade wieder auch zum Beispiel bei den Fernsehsendern, die neuen Staffeln losgehen, Streaming-Angebote bringen auch wieder neue Angebote raus. Auf der IFA gab es jetzt einiges zu sehen in Berlin oder die Demexco in Köln hatte auch Ähnliches zu bieten, wie wir gerade schon gehört haben.
Ja, oder auch die ganzen, ich nenne hier keine Namen, Tech-Konzerne, die ihre neuen Smartphones zeigen oder eben auch Social-Media-Apps, die sich jetzt quasi gerade frisch mit neuen Ideen in Stellung bringen. Und in dieser Woche sind wir genau da, haken wir nämlich ein und sind deswegen den neuen Strategien von TikTok, von Snapchat und auch von Instagram auf der Spur.
Das sind ja die Apps, die so gerade in der Wachstumsphase sind, also besonders viel Aufmerksamkeit bekommen, weil man vielleicht gar nicht so genau weiß, welche Nische sie am Ende besetzen werden und was das auch für die mediale Kommunikationswelt bedeutet. Herr Pähler, das sind diese drei Apps, mit denen wir uns heute beschäftigen.
Okay.
Kannst du gerne aussuchen, mit wem wollen wir anfangen?
Aussuchen? Dann möchte ich, glaube ich, tatsächlich gerne mit TikTok anfangen.
Warum?
Weil ich darüber, glaube ich, gefühlt am wenigsten weiß. Also
das finde ich gut.
Das ist irgendwie weit weg und da würde ich gerne mehr wissen.
Was verbindest du mit TikTok denn bisher? Fangen wir
also
mal so an.
Ich weiß, dass das quasi sozusagen Musikvideo basiert ist letztendlich. Ich weiß, dass es vor allen Dingen auch aus China kommt. Und das finde ich daran, was so spannend ist. Weil ich glaube, wir haben so lange, lange Zeit immer quasi gen Westen in die USA geguckt, was da aus dem Silicon Valley und Co. kommt. Und auf Mal ist das, und das ist irgendwie so wie in ganz vielen anderen, sage ich mal, Wirtschaftszweigen oder ähnlichen Dingen auch, dass die so... Der Osten, Fernosten, China ist so die große Unbekannte. Ich glaube, das TikTok ist jetzt echt auch so das erste Ding so im Social-Media-Bereich, was eben dann auch quasi so richtig auch in unsere westliche Welt, wenn man das noch so überhaupt so nennen kann, so reinwirkt. Und das finde ich total spannend. Also was da jetzt auch noch kommt und welche Kraft das und welche Sogkraft das entfaltet.
Als Streber-Perler, du hast ja sogar ein paar Fakten zu TikTok rausgesucht.
Ja, hab ich. Also ich kann zum Beispiel mal sagen, es gibt 1 Milliarde Downloads im Google Play Store. 5 Millionen aktiv. Ja, nicht schlecht, ne? 500 Millionen aktive Nutzer pro Monat. Mhm. Und es gibt derzeit kaum eine App, auf der so viele junge Nutzer unter 18 Jahren unterwegs sind. Mhm. Und das ist natürlich eine sehr interessante Zielgruppe. Und TikTok baut derzeit seine Präsenz in Deutschland aus. Und ja, werden neue Mitarbeiter eingestellt. Und ja, man will natürlich auch den deutschen Werbemarkt
erschließen. Weißt du was, Herr Teller? Ich habe mal hier so einen kleinen Lernbogen für heute Abend vorbereitet. Ich gebe dir den mal.
Ja.
Und ich würde dich bitten, den jetzt heute Abend ein bisschen mehr mitzunotieren.
Ja.
Denn gerade bei TikTok, bei dieser Strategie, sie wollen in Deutschland wachsen. Was bedeutet das eigentlich? Mhm. Und wie können da auch Medien mitmischen? Lass uns das mal anschauen. Ich war nämlich jetzt beim Campfire Festival, was ja am vorletzten Wochenende in Düsseldorf stattgefunden hat, vom Korrektiv zusammen mit vielen Medienmarken. Also Arte war dabei, die Taz war dabei, die RP war mit dabei. Da ging es tatsächlich auch um TikTok. Und die Marketingchefin von Europa, von TikTok, war da, Olina Miller. Und sie hat da berichtet erst einmal, was aus ihrer Sicht TikTok ist. Also wie sie das beschreiben will, die Eigenbeschreibung. Hören wir uns das mal an.
TikTok ist eine App für Kurzvideos. Wir sind kein soziales Netzwerk. Das wird oft falsch wahrgenommen und auch geschrieben. Wir sind sehr klar im Kurzvideobereich unterwegs. Vielleicht kennen uns die einen oder anderen unter Musical.ly. Das war nämlich die App, die es vorher gab, bis dann ByteDance die chinesische Mutterfirma Musical.ly gekauft hat und daraus TikTok gemacht hat. Und unter TikTok sind wir seit August, September letzten Jahres im europäischen Markt, aber auch in allen anderen Ländern unterwegs.
Also echt noch total frisch und da muss man nochmal nachhaken. Warum
das ist, spannend,
ist TikTok kein soziales Netzwerk? Weil ja, man kann sich da auch folgen und so.
Da geht es nicht so sehr um wirklich enge Freunde, sondern Leute, die halt verschiedene Interessen haben. Und ich glaube, unsere Creator geben uns auch immer wieder halt Leute tatsächlich zu treffen, die sie sonst gar nicht getroffen hätten. Aber es ist nicht per se dieses, ich connecte mich mit 8 Leuten und das ist das, was in meinem Feed halt stattfindet, sondern es ist wirklich interessenbasiert. Also dein Feed und die Videos, die du dann in deinem Feed halt dir anschaust, sind hundertprozentig interessenbasiert und nicht nur die Influencer, die du dann hast.
Ja, und da war auch ein Influencer dabei, nämlich Mido. Okay. Mido ist tatsächlich auf TikTok total aktiv. Er hat 874.000 Follower. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Er macht kurze Comedy-Clips, 15 Sekunden sind die ja lang. Und er hat das auch nochmal genauer erklärt, was für ihn zum Beispiel der Unterschied ist. Er hatte schon vorher auch einen Account bei Snapchat, aber TikTok tickt da halt auch ganz anders.
Tatsächlich, also ich hatte ja wie gesagt, wie viele von euch, einen Privataccount halt auch auf Instagram, auf Snapchat. Und da waren meine Stories halt meiner Meinung nach auf einem sehr hohen und lustigen und unterhaltsamen Niveau, aber hatten halt keine Reichweite, weil halt natürlich die Leute das gesehen haben, die mich abonniert haben oder die mich da, wo wir uns gegenseitig vielleicht als Freunde hinzugefügt haben. Und ja, mit TikTok halt, also bin ich komplett durch TikTok gewachsen.
Also ich habe das so verstanden, Herr Pähler. Mhm. TikTok ist halt nicht so, wem folgt man so, also Freunden und
Themen
so.
Themen oder Interessen.
Und die Algorithmen, die spielen mir dann Videos mit meinen Interessen aus. Und so kommt dann es dann bei einigen zum riesigen Wachstum. So habe ich das verstanden.
Ja, das ist ganz spannend. Auf jeden Fall ist das sozusagen inhaltlich basiertes Wachstum und Reichweite, kann man so sagen. Ne?
Ja, und interessant war, also wenn man natürlich hört, so 874.000 Follower, da selbst klassische Medienmarken sind da neidisch, sage ich mal, drauf. Ja,
ja, kann man sein, ne?
Und dann wurde Mido auch gefragt, ja, wann er denn gestartet hat, dass er jetzt über 800.000 Follower hat. Und als er seine Antwort, da gab es eine richtige Schrecksekunde im Publikum. Hört mal, man hört das richtig.
Also ich aktiv seit Anfang des Jahres.
Ja.
Also seit Anfang des Jahres hat er 800.000 Follower mit seinen Spaßvideos da wirklich tatsächlich umgebaut. Und man muss auch sagen, es ist auf jeden Fall, das muss man auch unterstreichen, eine sehr, sehr junge Plattform. Und Olina Miller hat sich dann auch dazu geäußert, wie sie mit dieser Verantwortung, dass so viele junge Nutzer auf der Plattform sind, umgehen.
Also es gibt halt einmal das Moderationsteam bei uns, was aber tatsächlich halt auch sehr groß ist und auch eins der größten wachsenden Teams bei uns gerade intern halt ist, weil das halt so extrem wichtig ist und weil so viele Videos jeden Tag halt bei uns hochgeladen werden. Also das ist richtig. Und dann gibt es halt ganz viel zum Thema auch künstliche Intelligenz. Also sobald halt, also ich sag mal, Profilfotos ist ja eine Sache, aber sobald halt gerade dieser junge User anfangen, halt Videos hochzustellen, kann man das halt schon erkennen und halt die Inhalte auch teilweise über künstliche Intelligenz halt tatsächlich erkennen. Also ist es halt konform, sind das schwierige Inhalte etc. Also das ist halt das Zweite. Und dann der dritte Schutz, den es tatsächlich gibt, ist halt die Reporting-Funktion, die es in der App halt gibt. Also das, was unsere Creator.
Und das muss ich wirklich ganz interessant auch nochmal hier kurz sagen, dass ich das sehr interessant fand, dass tatsächlich auch so ein Vertreter von so einer Tech-App sich hinstellt und sagt so, ja, wir haben da künstliche Intelligenz, die checkt so mit den Algorithmen, wie alt eigentlich die Nutzer sind. So. Mhm. Und in der Klarheit kennt man das von anderen Apps nicht.
Ja.
Fand ich interessant.
Was mich natürlich jetzt schon interessieren würde, wenn man jetzt so hört, wie TikTok sich versteht, wie quasi einerseits die Wachstumsraten quasi der App selbst sind, aber dann eben auch an dem Beispiel gerade von Mido, wie man wirklich innerhalb von etwas mehr als einem halben Jahr so fast irgendwie durch die Decke gehen kann. Das wird natürlich mega spannend für viele. Hat TikTok denn so ein bisschen durchblicken lassen, was jetzt so der nächste Step ist, das nächste Ziel? Wo wollen die hin?
Ja, also die wollen deutlich ältere Nutzer ansprechen. Älter heißt in dem Fall, da hat sie sich
25 maximal.
Ja, 34 sogar. Oh. Dann auch tatsächlich festlegen lassen. Und das beschrieb Olina Müller so.
Also wir sind schon auch im Marketing jetzt gerade sehr hart darauf ausgerichtet, halt tatsächlich älter zu werden. Also wir versuchen schon in die älteren Zielgruppen halt auch reinzugehen. Und wir sehen halt auch, dass der Trend halt in diese Zielgruppen geht. Also Arnold Schwarzenegger ist, glaube ich, halt das perfekte Beispiel für jemanden, der auf einmal, ohne dass irgendjemand von uns ihn angerufen hat, tatsächlich auf unserer Plattform halt auftauchte. Es gibt Videos von ihm in L.A. ist er, glaube ich, basiert, wo er im Garten Fahrrad fährt und die auf TikTok hochgeladen hat. Und das sehen wir halt ganz viel, dass auf einmal neue Gruppen, neue Altersgruppen, neue Interessengruppen auftauchen, die auf einmal sagen, das ist interessant für uns. Und oft kann man es gar nicht steuern, sondern dann muss man, wenn es halt passiert, halt verstehen, warum ist es so und was kann man da draus machen?
Soweit Olina Müller von TikTok. Mhm.
Was ich jetzt natürlich mich frage, und diese Frage stellen wir ja, glaube ich, immer, wenn wir auf solche, ja, nennen wir es App-Phänomene, Social Network wollen sie ja nicht genannt werden, gucken, was heißt das jetzt eigentlich, sage ich mal, für etablierte Medienmarken? Also die sich ja jedes Mal die Frage stellen müssen, gehe ich auf diese Plattform? Wie gehe ich auf diese Plattform? Wie muss ich meine Nutzer da ansprechen? Wie kann ich da besonders Reichweite erzielen? Wie kann ich mich von anderen abgrenzen? Blablabla, all diese Fragen. Also ich frage mich, muss jetzt jedes klassische Medium da auch irgendwie noch eine eigene Gag-Redaktion sozusagen einstellen und kleine lustige Videos einstellen? Oder wie geht's?
Es geht auch mit ernsthaften Inhalten. Das hat Robert Rack gezeigt. Der ist Digitalstratege bei 1Live. 1Live als junges Angebot vom Westdeutschen Rundfunk ist dann auch tatsächlich mit dabei, ein Angebot dafür zu entwickeln und einen Erfahrungswert berichtet, was auch einen öffentlich-rechtlichen Sender bewegen kann, auch auf der Plattform aktiv zu sein. Und da hat er mal zwei Beispiele mitgebracht.
Ein Riesenunterschied, den wir wahrnehmen, ist, dass es eben nicht mehr nur um Rezeption geht, also dass ich mir Inhalte angucke, sondern plötzlich haben unsere User die Möglichkeit und Userinnen natürlich mit den Inhalten zu interagieren. Die können damit was ganz Eigenes machen und ihre eigenen Kreativität freien Lauf lassen. Früher war es so, da kommt eine Künstlerin, ein Künstler bei uns vorbei, spielt einen Song in einer Unplugged-Version und anschließend posten wir das beispielsweise bei YouTube. Und über TikTok haben wir die Möglichkeit, diesen Song interpretieren zu lassen vom Künstler und anschließend den Usern und Userinnen die Chance zu geben, damit was Eigenes zu machen. Why so serious? Why so serious? Why are you so serious? Also vielleicht die gesangliche Qualität mal ganz außen vor, aber das ist jetzt ein Song, den wir normalerweise einfach in einem 330er publiziert hätten und gehofft hätten, dass viele User das gucken und sich darüber freuen, insbesondere natürlich die Fans von Alice Merton, die wir da gerade gesehen haben. Jetzt haben wir aber die Chance bei TikTok, dass sich wie hier geschehen ein User diesen Snippet nimmt und mit seiner Lieblingskünstlerin singen kann. Und da werden wir natürlich auch als Medienmarke plötzlich ganz anders wahrgenommen. Wir werden dazu Möglichmacher. Ich kann mit meinem Lieblingsstar singen zusammen und kann meinen eigenen kreativen Flair da drauf bringen. Was wir auch gemacht haben, ist, das ist eine Kampagne, die wir gemacht haben, gemeinsam mit TikTok. Und zwar ist das zur Europawahl gewesen. Wir wollten einfach nur dazu einladen, hey, was denkt ihr über Europa? Und wir haben dieses Format, das nennt sich 1Live Fragenhagel, wo wir unsere Moderatoren Stars Fragen stellen und die Stars antworten. Ganz direkt in die Kamera, ganz nahbar. Und statt das hier mit Stars zu machen, haben wir gesagt, wir machen das mit Usern.
Aus welchem Land kommst du?
Deutschland.
Zeig uns mal dein Land in einem Blick.
Keine Ahnung.
Was ist das Coolste an Europa?
Diversität.
Und wie ist deine Botschaft an andere Europäer?
Akzeptiert andere, genauso wie ihr euch akzeptieren solltet und hört auf, Hass zu verbreiten.
Also das ist nur zwei kleine Beispiele, um zu zeigen, welche Chancen wir da auch drin sehen für einen öffentlich-rechtlichen Sender wie 1Live. Wir sehen da eine tolle Möglichkeit, um A, unter 18-Jährige zu erreichen und für öffentlich-rechtliche Inhalte zu begeistern. Und zu der Europakampagne, das waren jetzt zwei Videos, 45.000 Userinnen haben Videos damit aufgenommen.
Also Herr Peller, was ist die eine Sache, die du heute über TikTok mitnimmst, was da gerade angesagt ist und was du für Möglichkeiten für Medienmarken mitnimmst?
Also ich sehe zwei Dinge. Was für mich wirklich neu war, ist, dass TikTok sagt, wir sind kein soziales Netzwerk, wir sind erstmal ein Kurzvideo-App, die aber, sage ich mal, nicht über das Thema Social Networking kommt, also Verbinden sozusagen von echten Personen, sondern, wenn man so will, ein Folgen von Inhalten und damit auch die Möglichkeit, das war jetzt gerade für mich das zweite Neue, eben ja das Interagieren mit Inhalt und nicht mit Menschen. Also das finde ich ganz spannend, gerade für all diejenigen Medienanbieter, die sagen, wir haben auch Inhalt zu bieten. Und das ist, glaube ich, ja etwas, was viele Medienmarken auch tatsächlich sich auf die, zu Recht, glaube ich, auf die Fahne schreiben können. Das ist ja erstmal eine Chance. Also man muss natürlich, glaube ich, wie immer so die Funktionsweise verstehen, nicht nur technisch, sondern wie ticken da die User etc. Aber ich glaube, ich würde da erstmal sehr als Medienmacher, wenn ich jetzt da irgendwie Entscheidungskompetenz in diesem Bereich hätte, erstmal positiv drauf schauen und das ähnlich sehen wie gerade Robert Rack von 1Live.
Also ich glaube, da haben wir auf jeden Fall ein paar Ideen hier schon mitnehmen können.
Mhm.
Gleich schauen wir noch auf Snapchat und Instagram.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Das updatende Medienmagazin. Wir gucken ja gerade drauf, was die ganzen Social-Media-Apps oder solche, die sowas so ähnlich sind, TikTok haben wir gerade gelernt, ist ja gar keine Social-Media-App, was die jetzt quasi in der zweiten Jahreshälfte so an den Start bringen, an neuen Innovationen. Nach TikTok, das nächste, Daniel, jetzt darfst du mal aussuchen. Welche App wollen wir uns jetzt angucken?
Ich bin jetzt mal für Snapchat, ja, weil da bin ich ja so ein bisschen traurig, diese App, die war ja mal wirklich, hat ja alle fasziniert, alle waren richtig begeistert davon. Und dann ist sie irgendwie so ein bisschen so von der Bildfläche verschwunden, möchte man fast meinen. Und viele fragen sich auch in der Medienszene, spielt sie noch eine Rolle? Interessanterweise, vor einem Jahr in der ARD-ZDF-Online-Studie kam noch heraus, dass Snapchat in Deutschland gewachsen ist. Obwohl alle irgendwie so dachten, ach, da passiert eh nichts mehr. Und das war für mich irgendwie ein Konflikt.
Auf jeden Fall eine Medienmarke, die ja sagt, ja, für uns lohnt sich das auf Snapchat zu sein, das ist die Bild und für diese Meinung sozusagen plädiert eben auch ganz stark Morten Wenzek, der ist verantwortlicher Redakteur New Platforms bei der Bild und Daniel hat ihn kurz vor der Sendung getroffen und ihn gefragt, ist Snapchat eine Plattform, die von vielen Medienmachern in Deutschland unterschätzt wird?
Ja, ist es. Und das ist im Grunde auch das, womit wir am meisten zu kämpfen haben, in Anführungszeichen, einfach mit dem Satz, ist Snapchat nicht eigentlich tot? Und dann müssen wir immer sagen, naja, wir gucken uns unsere Zahlen an und können ganz klar sagen, nee, ist es einfach nicht. Wir haben im Durchschnitt 650.000 Unique User am Tag und etwas mehr als 4 Millionen Unique User im Monat. Und einfach mit diesen Zahlen können wir sagen, nein, Snapchat ist nicht tot.
Aber man muss dazu sagen, ihr habt nicht einfach einen ganz normalen Account, den ihr hegt und pflegt, so wie man das kennt, wie zum Beispiel so ein Instagram-Account, sondern ihr seid richtig Partner und habt ein, ich nenne es jetzt mal dynamisches Magazin, was ihr dort mit veröffentlicht. Oder beschreibt es mal besser, was genau macht ihr auf Snapchat?
Snapchat ist, hat zwei verschiedene Arten von Accounts. Einmal sogenannte organische Accounts, das ist das, was du und ich und jeder einfach sich einen Account anlegen kann. Und es gibt Partner-Accounts. Das heißt, man kann dort nicht einfach wie auf Facebook oder Instagram sich ein Profil anlegen und dort Sachen veröffentlichen, sondern Snapchat kuratiert eben die Publisher, die dort Sachen veröffentlichen können. Und das machen wir eben seit dem 24. April 2017 und das ziemlich erfolgreich.
Was macht ihr denn da genau? Es ist wahrscheinlich nicht genau das, was man bei euch auf der Webseite oder in der Zeitung findet.
Inhaltlich schon, aber eben ganz anders aufgearbeitet. Wir müssen natürlich eine andere Ansprache finden, weil die Zielgruppe auf Snapchat einzigartig ist, zumindest einzigartig im Bildkosmos. Wir haben zu 93-95% ist die Zielgruppe jünger als 24 Jahren und zu etwas mehr als 50% jünger als 18 Jahren. Das heißt, da müssen wir natürlich die Leute anders ansprechen, als du sie in der Zeitung ansprichst. Gleichzeitig der Turnus, wie wir Sachen veröffentlichen und in der Regelmäßigkeit, erinnert das schon ganz stark an eine Zeitung. Wir haben jeden Tag um 18 Uhr eine Ausgabe, die wir veröffentlichen. In einer Ausgabe sind 10 Snaps. Jeder Snap hat meistens ein anderes Thema. Das heißt, es ist schon ein bisschen so sortiert wie eine Printzeitung, die man aufschlägt von Seite nach Seite. Bei Snapchat eben, man tippt sich von Snap zu Snap.
Aha. Also ich kann mich so dann durch die Themen wischen, kann dann gucken, entscheiden, ob ich mir jetzt was durchlese, ob ich ein Video gucke oder irgendwas Animiertes sehe.
Genau, ich sehe immer zuerst ein Video, das animiert ist. Das machen wir mit dem Team von Motion Designern zusammen. Und darunter ist entweder ein Artikel oder eben nochmal ein Video in einer längeren Form. Und der User kann einfach hochswipen, wenn ihn das Thema interessiert.
Was ich eigentlich ganz interessant fand, als ich mir das erste Mal angeschaut habe, dachte ich so, Hier hat Snapchat etwas auf die Beine gestellt und begeistert da seine Nutzer für mit etwas, was ja eigentlich, woran sich also viele andere Medienmarken schon im Netz immer wieder versucht haben, irgendwie ein interaktives Magazin auf die Beine zu stellen. Was glaubst du, warum klappt das bei Snapchat so gut für Publisher? Warum ist das attraktiv?
Weil die User einfach eine ganz starke Bindung zu der App haben. Die öffnen die dutzende Male am Tag, weil Snapchat für die User eigentlich hauptsächlich eine Messaging-Plattform ist. Das heißt, es funktioniert so ähnlich wie WhatsApp, aber nicht so sehr auf Sprachnachrichten und Text basiert, sondern über Videos und Bilder, die ich mir rumschicke. Das heißt, ich kann einfach mein Handy aus der Hosentasche nehmen. Der Startbildschirm, anders als bei Instagram und Instagram Stories, ist sofort die Kamerafunktion. Das heißt, ich werde sofort dazu animiert, das zu fotografieren oder das abzufilmen, was ich jetzt gerade sehe und das dann mit dir, mit meinen Freunden, mit meiner Gruppe zu teilen. Das heißt, diese Spontanität, diese Schnelligkeit, davon lebt die App. Und weil die User die einfach ganz, ganz häufig am Tag öffnen, ist es eben auch für Publisher interessant, dort zu sein, weil die User eben einfach auf dieser Plattform sich bewegen und dann auch gerne da Nachrichten konsumieren.
Aber ein bisschen witzig schon, dass das auf einmal ganz anachronistische, zumindest denkt man das heutzutage, Dinge bedient. Also dass es ein Periodikum ist, das quasi einmal am Tag eine neue Ausgabe herausbringt, dass es begrenzten Platz gibt und im Grunde, genauso wie im guten alten Kabelfernsehen es begrenzte Anzahl von Fernsehsendern gab, bestimmt auch jetzt Snapchat, wie viele Medienmarken dort mitmischen, da kann ich jetzt jeder direkt mit aufspringen.
Jein, man kann damit aufspringen, wenn man eben mit Snapchat redet und Snapchat nimmt auch gerne neue Partner auf. Also wenn du ein Medienmagazin bist, das soll gerne Sachen veröffentlichen möchte, zum Beispiel was mit Medien, wie wär's, Daniel?
Ja, ach, täglich ist ein bisschen anstrengend.
Täglich, ja. Ich kann auch machen. Dann wäre vielleicht Snapchat Shows, gibt nicht nur noch einen Bereich.
Okay.
Da veröffentlichen wir in einem wöchentlichen Turnus, manchmal auch häufiger die Woche, je nach Kanal, Videos. Das funktioniert mehr wie ein Hochkant-Video, was ich anmache und dann in einem durchlaufen lasse.
Was ist denn für euch so die Währung auf Snapchat, dass ihr das sagt? Also ich meine, so viele Zahlen sind das eine, aber man muss ja am Ende des Tages auch gucken, wie lohnt sich das? Ist es so, dass ihr tatsächlich monetär davon profitiert, dass ihr darüber Abos für Bild Plus verkaufen könnt? Oder hat das ganz andere Gründe, weil ihr dort einfach Zielgruppen erreicht, die ihr auf anderen Plattformen nicht erreicht? Was ist da so euer Haupttreiber?
Im Grunde von allem ein bisschen, was du gerade gesagt hast. Es ist erstmal, und das, was vor 2,5 Jahren für uns war, eine ganz neue Zielgruppe, die wir erreichen können. Ganz, ganz viele junge Menschen, die vorher noch nie mit Bild interagiert haben. Die Marke Bild kennt man, weil Bild einfach ein riesiger Name ist. Vielleicht kennen die Users noch, weil die Bild-Zeitung bei den Eltern zu Hause am Frühstückstisch liegt, weil der Vater das am Kiosk gekauft hat oder weil er es online liest. Aber hauptsächlich haben die User noch nicht mit Bild interagiert. Und das schaffen wir eben auf Snapchat. Und das war auf jeden Fall unser Approach ganz am Anfang. Jetzt ist es eben auch die Anzahl der User, die wir einfach erreichen. Aber da wir natürlich ein Verlag sind, geht es natürlich auch für uns ums Monetäre. Und wir können dort Anzeigen verkaufen und verdienen dadurch eben auch unser Geld.
Eine Sache, die mir da auch noch aufgefallen ist, normalerweise sind ja solche Apps auch dazu da, dass man direkt Feedback bekommt. Diese Umgebung mit eurem Magazin, mit den Shows, hat ja erstmal kein Feedback, ganz klassisch. Ihr habt euch dabei etwas überlegt, einen kleinen Hack. Wie sieht der aus?
Genau, für Publisher ist Snapchat eigentlich kein soziales Medium. Es gibt nämlich keine Kommentare, es gibt keine Nachrichten, es gibt keine Inbox. Das heißt, wir bekommen quasi nur über die Analytics-Tool von Snapchat Feedback, wie die User etwas gefunden haben, welche Geschichte gut performt hat. Aber wir bekommen eben kein direktes Feedback, was ja natürlich sehr schön wäre und weshalb wir letztendlich Social Media machen, um mit der Community zu interagieren. Und da wir jetzt eben seit 2,5 Jahren auf der Plattform veröffentlichen, haben wir natürlich einige Abonnenten gesammelt und möchten natürlich mit denen interagieren. Und wir haben einen sehr smoothen und coolen und zukunftsweisenden Workaround gefunden mit Gesichtsfiltern. Die kennt jeder von Instagram, von Facebook Stories, wenn man es benutzt, aber natürlich auch von Snapchat. Es klingt erstmal sehr verspielt und Hundefilter und Journalismus, wie kann das denn funktionieren? Aber es kann funktionieren. Einerseits natürlich zum Entertainen. Wir haben Linsen, die mehr auf Shareability ausgelegt sind. Das heißt, ich habe was zum Valentinstag, was zu Weihnachten, was ich mit meinen Freunden teile, was für uns der Vorteil ist. Hey, wir landen erstmal in den Nachrichten von ganz vielen Usern. Die Marke Bild wird erstmal verbreitet, was für uns einen positiven Einfluss hat, weil sich auch einfach das Bild von Bild ändert. Hey, das habe ich jetzt hier in der Inbox und die haben irgendwas Cooles, Witziges gemacht. Wir haben aber auch eine Linse, da sind wir sehr stolz drauf. Wir haben es geschafft, User-Meinungen abzufragen. Das haben wir letztens zum Thema Sex und Verhütung gemacht. Wir haben das einmal ganz groß zum Thema Mobbing gemacht. Die User konnten sich quasi eine Mütze virtuell aufsetzen, sich dadurch selbst anonymisieren, wenn sie wollten. Das heißt, sie konnten entweder ihr Gesicht zeigen, wenn sie ihre Geschichte so uns mitteilen möchten. Sie können aber den Kopf auch nach vorne lehnen. Dann ging der Schirm der Mütze ein bisschen nach unten, um so ihr Gesicht zu verbergen, aber trotzdem, um uns ihre wichtige Geschichte mitzuteilen. Und wir haben da ganz, ganz viele herzergreifende, traurige Schicksale bekommen und zum Thema Sex ganz viele interessierte Fragen. Wenn man eben im Hinterkopf behält, wie jung die Zielgruppe ist, dann ist eben Sex, Verhütung, wie funktioniert das denn jetzt eigentlich? Genau das richtige Thema dafür. Und diesen Input wiederum nehmen wir, um eben unseren Content dahingehend zu gestalten. Das heißt, wenn Daniel fragt, was ist denn das richtige Alter eigentlich, um Sex zu haben zum ersten Mal, dann können wir eben darauf antworten, journalistisch das einordnen. Wir haben mit einem Experten gesprochen, der sagt, hey, das ist das richtige Alter oder so läuft das übrigens mit der Verhütung.
Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass viele Medienmacher Snapchat tatsächlich unterschätzen. Welchen Blick würdest du denn für Medienmacher, die überlegen, auf welche Plattform gehen wir nicht, beim Thema Snapchat empfehlen?
Snapchat machen oder nicht machen, ist nicht so leicht getroffen. Die Entscheidung war, man erstmal ein großes Team braucht, um das zu machen. Das heißt, das kann nicht einfach ein Redakteur irgendwie leisten, nur weil der vielleicht auch Videoredakteur ist und Videos schneiden kann. Was Snapchat braucht, beziehungsweise vielmehr die User brauchen, sind eben schnelle Videos. Das heißt, ein Storytelling, was wir von Videos kennen, die wir vielleicht mal vor Jahren online gestellt haben. Und dann kam Trend Social Video, was nochmal ganz anders funktioniert hat, ist Hochkant-Videos. Das heißt, das, was ich mir auf meinem Handy anschaue, wo ich, während ich dieses Video schaue, 10 Push-Nachrichten bekomme, ein ganz anderes. Das heißt, wir müssen sofort funktionieren. Das Video muss ab Sekunde 1 ballern. Es muss geil sein. Es muss den User fesseln, um dann eben den Impuls auszulösen, hey, ich wische jetzt hoch in den Artikel und bleibe bei der Marke Bild. Um das zu schaffen, braucht man ein bisschen mehr. Man braucht gute Leute. Wir brauchen gute Motion Designer. Wir haben ein ganz tolles Team aus Motion Designern, die bei uns Freelancer sind, mit denen wir schon seit 2, 2,5 Jahren teilweise zusammenarbeiten, um diese Videos eben zu kreieren.
Das ist auch der Unterschied zu anderen Plattformen, wo man auch ja wo der Einstieg für viele Redaktionen erstmal relativ gering ist.
Genau, Instagram ist in dem Sinne schnell aufgesetzt, der Account. Ich brauche nur ein Profilbild und eine Bio eigentlich und dann kann ich da ja loslegen, kann erstmal irgendwie Bilder posten. Aber wie bei jeder Plattform oder wenn man Social richtig gestaltet, braucht man natürlich eine Strategie dazu. Das gilt genauso für Snapchat wie auch Instagram, Facebook und wenn ich einen Chatbot auf Facebook habe.
Sagt Morten Wenzek von der Bild über ja, seine und die Aktivitäten seines Mediums bei Snapchat.
Was notierst du in deinen Update-Blog?
Also ich muss ja wieder mal quasi fast was Ähnliches notieren wie vorhin. Von wegen jedenfalls für Publisher ist Snapchat auch kein Social Network, also weil quasi die Komponente irgendwie Interaktion mit dem User, direktes Feedback quasi jedenfalls nicht auf einfachem und unmittelbarem Wege möglich ist. Also das war mir, muss ich sagen, auch total neu. Und trotzdem, glaube ich, hat man hier auch was Positives rausgehört von wegen Chancenorientierung, also Stichwort Spontanität, Schnelligkeit, sehr häufiger sozusagen Zugriff zu dieser App, was eben, glaube ich, die Zahl der Kontaktpunkte erhöht, das habe ich mitgenommen. Und das hattest du ihn aber auch gefragt, fand ich auch ehrlich gesagt sehr neu, dass quasi eine Retro-Entwicklung mit Snapchat quasi als Quasi-Zeitung irgendwie zu bedienen, also mit begrenzten Kapazitäten, begrenzten Inhalten etc. Und periodisch. Klingt anachronistisch, aber irgendwie total spannend. Hat mich überzeugt, habe ich mir aufgeschrieben.
Ja, und schreib mal auf, Snapchat ist nicht tot.
Snapchat, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Und ich habe mir aufgeschrieben, aber Snapchat ist das neue Dr. Sommer, habe ich aufgeschrieben.
War tot mit T hinten, ja.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde, was mit Medien?
Das Insta-Medienmagazin.
Wir sind mittendrin im Social-Media-Update nach der Sommerpause, wie sich alle in Stellung bringen, um weiter zu wachsen. Wir fragen uns, was heißt das für uns Medien? Und da fehlt uns noch eine App, nämlich Instagram.
Genau, darüber möchte ich mich mit dir gerne reden, weil wenn wir uns mal vor Augen führen, wir haben ja erlebt, dass im letzten Jahr eigentlich doch besonders Medienmarken auch sehr erfolgreich auf Instagram waren, aber auch immer noch so ein bisschen auf der Suche sind, was jetzt eigentlich der perfekte Weg ist, um mit den eigenen Nutzern dort zu interagieren. Und wir sprechen heute Abend da auch eben deswegen da über aktuelle Veränderungen bei den Social Media Apps. Und lass uns doch mal deswegen auch jetzt schauen, was hat sich jetzt oder was wird und hat sich vielleicht möglicherweise schon auch konkret bei Instagram verändert. Und hier bei Deutschlandfunk Nova, da stellen wir ja auch fest, dass da was in Bewegung ist. Franziska Hendrischke aus unserem Nova-Team, die hat uns verraten, welche Veränderungen wir beim Betrieb von unserem Instagram-Account wahrnehmen.
Was uns aufgefallen ist in den letzten Jahren, ist, dass Instagram nicht mehr dieses oberflächliche Netzwerk ist, sondern dass das viel mehr zum Informationskanal wird. Und das spielt uns natürlich total in die Hände, weil wir jetzt auch komplexere Themen da unterbringen können, die diskutiert werden. Und gerade in dem Story-Bereich merken wir, dass auf so persönliche Fragen ganz, ganz viel intime Antworten auch kommen. Und das ist sehr, sehr schön, weil das einfach viel mehr Informationstiefe gibt.
Informationstiefe ist ja auf jeden Fall etwas, hat sie, glaube ich, zu Recht gesagt, wo wir bei Deutschlandfunk Nova mit arbeiten können. Anderen Medien sicherlich auch. Also alle, die auf Inhalte setzen, freuen sich jetzt. Ich überlege gerade, habe ich das auch so wahrgenommen? Ja, ich denke schon. Aber ich kann es nicht wissenschaftlich begründen. Du hast aber auch noch, glaube ich, auf einem anderen Gebiet, also bei Instagram, Veränderungen wahrgenommen, oder?
Ja, also Instagram selbst, wenn man sich das mal anschaut, worauf setzen die eigentlich? Und da spielt ein anderes Schlagwort eine Rolle, nämlich Social Commerce.
Mhm.
Und da dachte ich so, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich? Und es war ja schon so, dass auch Instagram für viele so eine Funktion hat, nämlich dass es eher so eine Art wie so, ja, was früher so eine Modezeitschrift hatte oder so, also wo schöne Dinge vorgestellt werden oder auch hier so ein Männermagazin oder so oder eine Frauenzeitschrift. Da werden immer Produkte gezeigt und dann will man die kaufen. So, ne? Das ist ja auch so ein Phänomen, das hat Instagram in der digitalen Welt adaptiert, also dieses Bild analoge ins Digitale, das macht sich da auch wirklich bei Instagram breit. Und interessant ist, dass sie das jetzt beim Thema Social Commerce, also E-Commerce, also das Kaufen von Produkten besser anwenden wollen. Also man könnte fast sagen, weg vom Weg von der Modezeitschrift hin zum Teleshopping-Kanal des Internets. Und ich habe in dieser Woche Ashley Yuki getroffen. Sie ist Director of Interests bei Instagram. Also was sie wirklich macht, ist, dass sie sich gerade darum kümmert, dass diese neuen Social Shopping-Funktionen dort eingeführt werden. Sie war nämlich auch hier auf der Demexco und hat zu dem Thema gesprochen. Und ich habe mir mal so ihren Instagram-Account angeschaut, ihren persönlichen, und geguckt, wen sie so folgt. Also das sind so Kanäle wie Style Me Pretty oder Martha Stewart Weddings oder auch so ein Süßigkeiten-Account, der hieß Shell Sweets, habe ich ihr gesagt und habe sie dann gefragt, so sag mal, wie beeinflussen eigentlich diese Accounts, denen du folgst, dein Shoppingverhalten?
Thank you for taking a peek there. It's funny that you even mentioned some of these that are actually of the moment for me. So Martha Stewart Weddings is very timely for me because I am actually planning my own wedding, which will be in April of next year. And so to your question, I mean, the accounts that I follow very much are a reflection of what I'm interested in right now. Sometimes it's a timely thing, like planning for a wedding. Sometimes it's something that's more permanent, like Chell Sweets. I'm very excited about all sorts of cake decorating. But I think that's the thing that's really exciting about Instagram is it's a place that you can go deeper on interests that you already have, things like cake decorating, but you can also discover new interests. So on places like Explore on Instagram, they're places of discovery where we surface accounts that you don't already follow that you might be interested in. And it's constantly evolving. It's personalized. It's based on, you know, what you're doing on Instagram and what you're discovering and liking on Instagram. And so it's really a place that you can also find new things that you haven't discovered before.
Und hier haben wir auch so ein bisschen so eine Parallele zu dem,
was TikTok, oder?
Ja, auch was Franziska gerade gesagt hat, nämlich dieses Vertiefen von Inhalten und auch Entdecken von neuen Inhalten. Das sieht halt Instagram hier zum Beispiel in einem Shopping-Kontext. Ashley hat gerade beschrieben, dass sie auch tatsächlich heiraten wird und deswegen auch diesen Accounts folgt. Aber auch, dass viele die Explore-Funktion bei Instagram nutzen, um ihre eigenen Interessen zu vertiefen. Und ich habe sie mal auf diese Analogie angesprochen und sie gefragt, ob jetzt Instagram so weg von der Modezeitschrift zum Teleshopping des Internets wird.
Yeah, QVC definitely could be an analogy, especially when we think about a lot of the content that's happening on IGTV and on Instagram Live, where a lot of interesting personalities, influencers, creators are actually helping you shop a lot of their looks live through those video type platforms. The analogy that I think resonates a lot in addition to that one is that Instagram really has become a personalized mall. So if you think about in the analog equivalent of walking through, entering a mall and walking through a bunch of stores that might interest you. If you could imagine fast forward to now on digital, that can now all be personalized to exactly what you want to find. And so having a single place to go where the variety of stores are there for you that are actually customized and tailored to what you want to shop, that's a pretty powerful thing.
Also diesen Vergleich mit dem Teleshopping, wie zum Beispiel QVC, dem ist sie mitgegangen, aber sie wird sagen, sie wird es sogar noch ein bisschen spezifizieren und sagen, eigentlich ist das so ein bisschen Instagram so, wie so eine Art Mall, also dass Instagram zu einer Shopping-Mall wird, einer sehr personalisierten Shopping-Mall. Das war so ein bisschen das, was sie gesagt hat. Und mit dem Shoppen ist das ja so eine Sache, da musste man immer dieses berühmte Klick auf den Link in der Bio und da bessert Instagram ja nach. Also es gibt neue Social-Commerce-Funktionen, die das Shoppen vereinfachen und diese neuen Funktionen hat Ashley so beschrieben.
Yes, we've added a lot of different features to allow you to better shop on Instagram. And this is just the beginning, so there'll be many, much more to come. But you'll see kind of throughout the Instagram experience, whether that's being able in feed when you discover a product to directly tap and see these product tags to shop right there, or in stories, the ability to either swipe up or tap to shop the products when you see them in stories, all the way to what I was saying were these discovery surfaces like Explore. We now have entry points to that kind of idea of a personalized mall where you can actually go and tap to shop in Explore. And you'll see a bunch of different shopping posts that are, again, personalized to you and your behavior on Instagram that allow you right there to discover potentially new brands and businesses and products that you didn't know about but might be interested in.
Also das ist ganz interessant, dass jetzt überall, wo Produkte gezeigt werden, also egal als ob im Bilderfeed oder auch im Story-Bereich oder im Explore-Bereich, es dort eine Verbindung gibt, dass man die dann direkt shoppen kann. Und das sagte sie mir auch weiter im weiteren Verlauf des Gesprächs, dass die Inhalte bzw. das erstmal jetzt Facebook bzw. Instagram damit kein Geld verdient, so wie es erstmal für jetzt ist. Ich könnte aber jetzt auch nicht aus ihr rauskriegen, ob sich das mal ändern wird, also ob das mal so zu einer Geldmaschine für Instagram werden will. Aber ich habe mir da auch ein bisschen Sorgen gemacht, denn es ist ja auch so, wie bei der E-Mail, also als ich noch ganz neu war und man so Brieffreundschaften hatte, Herr Perler, ne, ich weiß nicht, als wir uns da auch immer früher noch E-Mails geschrieben haben, so privat, das war...
Briefe.
Du hast mir immer noch gesagt, so, ey Daniel, muss man hier wieder WG ein bisschen sauber machen und so. Das war ja damals noch cool. Und dann kamen die ganzen Newsletter, jetzt die ganzen Sonderangebote und dann war das auf einmal zu kommerziell und E-Mails nutzt man privat ja heute kaum noch. Und ich habe sie gefragt, wie Instagram ist denn verhindert, dass die eigene Plattform, das eigene Angebot irgendwann zu kommerziell wird?
One of the great things about Instagram is that, like I mentioned before, people are proactively coming to interact with businesses, in addition, of course, to their friends and family, where, you know, again, 80% of accounts are already following businesses. They've proactively invited businesses in to be a part of their experience on Instagram. In addition to that, we see that 130 million people a month are interacting with shopping posts, particularly on Instagram. So we're seeing from our community that they want to be able to have these interactions with the businesses. Yes, it's only a portion of the Instagram experience, but it's an important portion of the Instagram experience because, again, I think what makes Instagram this really wonderful and exciting place is that it's this nice mixture of both your friends and family and the interests. In this case, we're talking about businesses and products, all in one place. So I do think that, you know, we have to figure out ways to be able to mix both of those needs into a single experience.
Interessant, was sie also somit geantwortet hat. Also sie sagt, es gibt halt sehr viele Nutzer, die sich aktiv dafür entscheiden, sich mit Marken und mit Produkten auseinanderzusetzen, dass es da auch wirklich ein Bedürfnis für gibt. Und sie hat mir im Grunde nicht darauf geantwortet, ob sie die Sorgen haben, dass es irgendwann zu kommerziell wird oder ob das zu viel ist oder ob man da auch irgendwie einen Riegel vorschieben muss. Also das war für sie erstmal kein Thema. Sie hat einfach gesagt, so die Nutzer nutzen es halt und deswegen bauen wir das drumherum. Ist ja auch eine Aussage. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und so dieses Ganze, auch was sie so beschrieben hat, also wir haben über das Teleshopping gesprochen, wir haben über die Mall gesprochen. Das ist auf jeden Fall auch ein Thema, so ein Trend, den sie da sieht, nämlich dieser Wandel vom Analogen ins Digitale. Darüber hat sie auch hier auf der Demexco gesprochen.
Essentially how culture, what we're calling the cultural conversation, meaning this kind of unique conversation that we have as society that's driven by all of our collective interests, how that's very much transitioned from just happening in what we like to call the analog world to the digital world. And so broadly speaking, you know, what you used to share, you know, by posting photos on your bedroom walls or, you know, the clothes that you wore, the color of your buffalo shoes and the different ways we used to express our interests, how those have transitioned to actually a digital place, a lot of it on Instagram, where you're now expressing that through the stories that you share or, you know, what you follow to our earlier conversation and how that presents a unique opportunity also for for businesses to be a part of that conversation and drive that cultural conversation through their participation on social platforms like Instagram.
Also von Ashley Yuki von Instagram nehme ich hier mit, dass es folgende Bedeutung für Marken hat. Und da zähle ich auch persönlich Medienmarken zu, nämlich, dass sie ansprechbarer tatsächlich dann auch für ihre Nutzer sind und auch ja, erlebbarer. So, das ist, glaube ich, da auch nochmal so ein Punkt. Was nimmst du jetzt mit hier aus diesen Instagram-Trends, ich meine, wie Instagram ja, sich selber sieht?
Du hast das ja natürlich schon gut zusammengefasst. Mir ist schon auch aufgefallen, deswegen hatte ich vorhin so einmal so dazwischen geredet, das ist doch wie bei TikTok, weil die ja so sehr betont haben, dass man dort eben nicht Personen folge, sondern eben quasi Interessen. Und hier tauchte das ja auch wieder auf. Ne? Mhm. Also klar, man folgt natürlich auch Marken oder Personen, aber es ist auch stark dieser Fokus auf Interessen. Fand ich spannend, dass man das auch so ähnlich interpretiert. Und was ich mich schon gefragt habe, also klar, da haben sie jetzt nichts zu gesagt, aber je mehr das quasi zum Mall wird, also das ist ja auch, wenn man das rein bildlich sich mal vorstellt, so QVC hat ja immer so ein bisschen so einen Billig-Touch, aber eine Mall, die ist ja meistens irgendwie, die macht was her. Mhm. Und da muss man, glaube ich, schon einiges irgendwie auch für bezahlen, sage ich mal, um in Prime-Lagen ein Ladenlokal irgendwie zu haben. Und da frage ich mich dann am Ende, wenn dann so, ich sag mal, Commerce-Marken mit Medienmarken konkurrieren, um die gleiche Auslagefläche, wenn man das so bildlich so sagen kann. Was macht das so auch mit Medien? Also können die da mithalten? Oder wie finden die Strategien dann da trotzdem noch gesehen zu werden? Mhm. Irgendwie quasi im dritten Untergeschoss in der Mall, weißt du? Wie ich das meine, so bildlich gesehen?
Ja, absolut. Ja, ich meine so guck dir mal an, wo die jetzt mittlerweile die Kioske sind. So,
ja,
ne?
Also, ja.
Ja, schreib das mal auch gerne nochmal hier in
den Update. Ja, schreib ich auch heute.
Okay.
Mhm.
Ah, Herr Peller.
So, sehr schön.
Spielen wir noch ein Ründchen?
Auch das noch, okay.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Viel los diese Woche. Wir können noch mal gucken, was wir uns da gegenseitig wieder Schlaues auftischen können. Mhm. Wer fängt an, Herr Peller?
Fang du ruhig an.
Okay. Wie viel Kalorien hat ein TikTok?
Ein TikTok 2. Oder meinst du TikTok?
Sehr schön, Herr Peller. Den konnte ich mir nicht verkneifen.
Eine Frage schon?
Nein, es war keine Frage. Ich wollte dir aber eine ernsthafte China-Frage stellen.
Oh.
Und zwar gab es in Berlin einen ungewöhnlichen Vorgang. Die chinesische Botschaft hat zu einer Pressekonferenz in dieser Woche eingeladen. Nämlich als Reaktion, dass der Hongkong-Aktivist Joshua Wong, der ja zunächst in Hongkong festgehalten wurde, aber dann doch nach Deutschland reisen durfte.
Darf ich kurz einhaken? Wenn du alle Fakten, die ich zu diesem Thema weiß, selbst nennst, kann das ja nicht mehr die Frage sein.
Doch.
Soll ich die Frage nennen?
Ich habe gleich eine tolle Frage für dich. Und zwar ist er dann hier hingekommen, hat auch mit Heiko Maas eine Pressekonferenz abgehalten. Das fand die chinesische Regierungsseite nicht so gut und hat eine Pressekonferenz gemacht. Und du darfst dir sogar eine Frage aussuchen. Ich habe zwei Fragen von dir.
Okay.
Nämlich einmal, von welchem E-Mail-Provider stammte denn die E-Mail-Adresse von der Einladung von der chinesischen Botschaft? Oder welches Medium durfte explizit nicht zur Pressekonferenz? War kein Stuhl mehr frei.
Boah, ich finde ja die zweite Frage spannender.
Ja.
Beantworten kann ich sie natürlich genauso wenig wie die erste. Also reden wir nur über deutsche Medien. Kannst du mir den Tipp noch geben?
Ja, die hat auch schon in dieser Sendung eine Rolle gespielt.
Helfe ich dir eigentlich? Dann sagen wir mal der Spiegel.
Nein!
Wer denn?
Die Schlitzohren. Bild.
Ach, die Bild. Ach ja, okay. Ich bin auch, wir sprachen ja gerade auch ein bisschen über das Thema Kioskauslage etc. pp. Es wird demnächst ein Personality-Magazin nicht mehr geben, auf dem das Konterfei von Joko Winterscheid zu sehen war. Wird ja eingestellt.
Wirklich?
JWD, so. Und die Frage ist, die sind mal gestartet. Ich glaube, die erste Ausgabe, da wurden 200.000 Exemplare gedruckt.
Mhm.
Und du ahnst es, es ist weniger geworden.
Hm.
Was schätzt du denn, wie viele Exemplare jetzt quasi noch mit der letzten Ausgabe?
60.000.
Das hätte ich vorher sagen müssen, wie viel du daneben liegen darfst, ne?
Ja.
10.000 liegst du daneben, es waren 50.000.
Oh!
Ich glaube, den Punkt gebe ich dir.
Danke, das freue ich mich dafür.
Ja, gebe ich dir nicht, habe ich gesagt.
Achso, gibst du mir nicht.
Nein, genau.
Okay, also ich hab so eine Frage, und zwar gab es diese Woche viele Audionachrichten.
Ja.
Und eine davon hat auch den Podcastmarkt in Deutschland ein bisschen elektrisiert. Es gibt nämlich Podcasts, die mega beliebt sind, die jetzt aber künftig nur noch exklusiv bei Spotify zu hören sind.
Ah, nein.
Mit oder ohne Abo. Und ich nenne jetzt drei Stück.
Ja, okay, immerhin.
Und eins davon, und zwei davon gehen zu Spotify und eins nicht. Und ich möchte wissen, welcher Podcast das ist. Herrengedeck, Gästeliste Geisterbahn oder Gemischtes Hack?
Ich soll jetzt sagen, wer nicht dorthin geht?
Wer geht nicht zu Spotify? Kannst auch wahlweise sagen, wer geht zu Spotify? Das ist also von der Chance ähnlich komplex.
Ja, ja, ich verstehe schon. Also ja. Ich sage mal, gemischtes Hack geht zu Spotify.
Kennst du gemischtes Hack?
Jein. Ich habe aber sehr wahrgenommen auf meiner letzten Zugfahrt, dass es in den Spotify-Podcast-Empfehlungen sehr weit oben immer auftaucht.
Ah, ist kombiniert. Oh, so, wow, Herr Peller.
Ne? Also, und deswegen sage ich, nicht zu Spotify geht, Gästeliste Geisterbahn. Die sind mir da nämlich nicht begegnet. Außerdem werden die, glaube ich, hier von
ist
Maria...
Herrengedeck
ist mir begegnet, glaube ich. Glaube ich, aber...
Sag mal, Gästeliste ist von Maria Lorenz?
Ja, genau, glaube ich sozusagen. Die behalten sich da mehr Eigenständigkeit und gehen nicht hier zu den...
zu den Grünen?
Zu den, wie heißen die nochmal, die Spotify-eigenen Angebote jetzt? Wie heißen die nochmal?
Keine
Hatten
Ahnung.
Hatten wir ja... Ist egal. Also ich habe die Frage ja längst beantwortet. Gästeliste Geisterbahn geht nicht zu Spotify.
Richtig, Herr Peller.
Yes!
Mensch!
Mein Gott, ich bin schlauer, als ich aussehe. So, ich habe wieder noch eine Frage, die sich...
Ist nicht schwer. Okay.
Die sich auf jemanden bezieht, bei dem was genau andersrum ist. Derjenige hatte sich die Tagesschau überlegt, sollte in deren interaktiven Frageformat irgendwie befragt werden. Also Frag selbst ist ja ein Format der Tagesschau, wo die eben Livestream auf Facebook, YouTube, Twitter und so ihren Zuschauern und Followern die Möglichkeit geben, einen Gast zu befragen. Und dann haben sie einen Gast ausgesucht und haben dann hat nicht der Gast sozusagen Schelte bekommen, sondern die Tagesschau. Weil die meisten Nutzer meinten, diesen Menschen, den wollen wir gar nicht fragen.
Ach so. Nee.
Wieso wählt ihr solche Gäste aus?
Weiß ich nicht.
Ich gebe dir einen Tipp.
Ja, Gauland.
Genau.
Gut. Freut mich, Herr Peller.
Ja.
Wie steht's jetzt? Wie steht's jetzt?
Ich habe, glaube ich, noch eine Frage. Wir sprechen ja über das
Thema. Das schaffen wir nicht mehr, Herr
Peller. Podcasting doch. Wer wird Podcast-Star? Ist orange, hat zwei Beine, sechs Schnauzhaare und einen kleinen blauen Freund.
Ich weiß es nicht. Herr.
Die Sendung mit der Maus.
Ach, tatsächlich.
Ja, die Audio wird zur großen Audiomarke jetzt auch.
Aha.
Habe ich gelesen.
Das langweilt mich.
Ja,
dann. Spätestens hören wir uns dann in der kommenden Woche wieder. Dann sind wir, trefft uns auf den Tutzinger Radiotagen.
Oh ja.
Bis dahin wünschen wir eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.